Deutschlandfunk, Information und Musik.
Jede Stadt, die was von sich hält, hat Hotels zu bieten, die Geschichten erzählen, weil sie Teil der Geschichte sind, wo sich Reisende und Menschen aus Kultur und Politik stilvoll zurückziehen. Diese edlen Häuser, aber auch die etwas gewöhnlicheren Hotels für die jetzt laufende Urlaubszeit, nimmt die Autorin Marion Löhndorff in den Blick. Sie hat so manches Foyer und Zimmer betreten und in einem neuen Buch eine Kulturgeschichte der Hotels beschrieben. Leben im Hotel. Darin beobachtet sie eine neu erwachte Lust auf das Hotelleben. Ich habe Marion Löhndorff gefragt, sind das die Folgen der Corona-Lockdowns, weil wir genug vom Alltag zu Hause haben und raus wollen?
Ich glaube schon. Die Leute reisen ja wie wahnsinnig. Das bemerkt man ja auch auf den Flughäfen überall. Und ich glaube, es wird einfach sehr, sehr viel gereist. Und nun kriegen ja auch die Airbnbs, die seit 2008 ja riesig Erfolg hatten, einen ziemlichen Gegenwind, weil Barcelona wird die ja so zum Beispiel 2029 verbieten, weil die Kurzzeit-Mietplattformen die Wohnpreise in den Städten so hoch treiben. Während das Hotel eigentlich sehr gute Zukunftschancen hat. Das Hotel und das Airbnb wollen was ganz Unterschiedliches, was ganz anderes. Also das Airbnb zum Beispiel suggeriert, dass wir ja eine Zeit lang an einem fremden Ort leben und zu dieser fremden Umgebung gehören. Und es suggeriert so ein bisschen eben Alltagsleben. Man geht da einkaufen, man kommt vielleicht mit Nachbarn ins Gespräch und so. Und kann sich dann irgendwie vorstellen, oh, ich lebe in Berlin oder New York, während das Hotel aber gar nicht so tut. Das hat sein Spiel mit Schein und Sein nie verleugnet. Und ein Hotel schafft eigentlich immer eine eigene Welt. Und wenn es ehrgeizig ist, sogar eine Gegenwelt und kreiert bewusst auch eine bestimmte Atmosphäre.
Sie schreiben, das Hotel simuliere alles Mögliche, was reizvoll ist. Was ist es denn genau?
Also, ein Hotel kann ja eine Luxuskulisse sein mit theatralischem Foyer und Blumenbouquets oder es kann extrem reduzierten Minimalismus anbieten oder irrsinnige Designanstrengungen an den Tag legen oder eben auch so eine absolut grau-beigefarbene Nüchternheit ausstrahlen, um sich als Business-Hotel zu positionieren, das ernst genommen werden will und ganz klar macht, dass hier kein Schnickschnack angesagt ist. Der Erbauer des Savoy war zur gleichen Zeit, was ich ganz interessant fand, auch Theaterbesitzer. Dieses Savoy-Theater wird immer noch bespielt, direkt neben dem großen Hotel in London. Und dieser Mann hatte die Vorstellung, dass jeder, der in sein Hotel ging, anders wieder rauskam, als er reinging. Also dass ihn der Hotelaufenthalt, genau wie auch ein Theaterbesuch, irgendwie verändert. Der Luxushotelier André Ballasch, der besitzt das Chiltern Firehouse in London und das Chateau Marmont in Hollywood, der nennt seine Etablissements Filmkulissen. Und tatsächlich ist das Hotel ja auch so eine Art Bühne.
Das heißt, wir betreten eine inszenierte Scheinwelt, die uns für ein paar Tage dort geboten wird?
Ja, und zwar wird die ja auch ganz bewusst hergestellt. Und das geht bis hin zur Playlist von Songs und bis zum Hotel Duft. Es gibt Firmen, die sich auf Hoteldüfte spezialisieren. Also man wird da schon irgendwie, also man könnte jetzt sagen, manipuliert, ja?
So mancher erlebt die Buchung dann am Ort als Albtraum, wenn diese Scheinwelt sich als reine Luftnummer entpuppt, also wenn etwa das Bett durchgelegen ist oder das Zimmer nach Zigarettenrauch riecht. Sie haben jetzt vom einladenden Foyer gesprochen, wenn das dann dahinter, also in den Zimmern, vielleicht gar nicht mehr so schön ist. Trübt die permanente Enttäuschungsgefahr nicht den Blick auf das Hotelerleben?
Also ein Hotelbesuch ist immer ein Abenteuer, speziell wenn man es nicht kennt, aber auch selbst wenn man schon öfter in einem Hotel gewesen ist, so ist es doch eigentlich jeden Tag wieder was anderes, weil Gäste kommen und gehen und das Personal wechselt und man erlebt einfach immer irgendwas anderes. Ist vielleicht ein Wahnsinnslärm oder eine Party oder aber auch im positiven Sinne, man lernt irgendjemand Interessanten oder Netten kennen. Also man lässt sich immer wieder auf was Unbekanntes ein. Aber genauso oft erlebt man ja auch positive Überraschungen. Also ich finde, man sollte sich einfach nicht entmutigen lassen.
Einige prominente Menschen, die leben ja dauerhaft im Hotel. So war es etwa bei Modeschöpferin Coco Chanel und dem Ritz in Paris. So ist es bei Musiker Udo Lindenberg und dem Hamburger Atlantik. Passt das Hotel als Ort der Illusion, Sie haben auch von Theaterinszenierungen gesprochen, gut zu Künstlerinnen und Künstlern?
Also, ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Erstmal ist es natürlich so, dass man allein ist unter Menschen. Man hat seine Ruhe, wenn man will. Und wenn man eben Gespräche sucht oder sich inspirieren lassen will von der Architektur, den Gästen oder dem Personal, dann geht man halt in die Bar, ins Restaurant oder ins Foyer oder in den Pool. Das ist das eine. Und dann gibt es ja auch Menschen, die überhaupt kein Talent zum bürgerlich sesshaften Wohnen haben. Also Coco Chanel, die Sie eben ja auch schon angesprochen haben, lebte von 1937 bis zu ihrem Tod im Alter von 87 Jahren bis 1971 im Pariser Ritz, das sie Ma Maison nannte.
Sie also das, mein Haus, ja, oder mein Zuhause.
Genau. Und vielleicht, weil sie in einem von Nonnen geführten Waisenhaus aufgewachsen war und auch das ein Haus mit vielen Zimmern war. Dann im New Yorker Chelsea Hotel lebten jede Menge kreative Dauergäste. Patti Smith beschreibt das ja sehr schön in ihrem Buch Just Kids. Und sie schrieb halt, dass die Türen da fast immer offen gestanden hätte, dass man sich da gegenseitig besucht hat. Sie selber zog 1969 in das Hotel zusammen mit ihrem Freund, dem Fotografen Robert Mapplethorpe. Und sie schrieb, das Hotel sei wie ein offener Markt gewesen, auf dem jeder etwas von sich selber zu verkaufen hatte.
Nicht nur ein Schutz, sondern auch eine Kontaktmöglichkeit für Prominente.
Ich denke mal, nicht nur für Prominente, eigentlich für jeden oder jede.
Sie gehen in Ihrem Buch darauf ein, welche Rolle Hotels wiederum in der Kunst spielen. Was ist für Sie ein eindrückliches Beispiel für ein Haus, das ein künstlerisches Werk besonders geprägt hat?
Das berühmteste vielleicht ist ja das Grand Hotel Cabourg, das in Prousts Suche nach der verlorenen Zeit eine so große Rolle spielt und da als Grand Hotel von Balbec auftaucht. Dann vielleicht weniger bekannt von Raymond Chandler in Playback, da taucht das Hotel La Valencia in La Jolla auf unter dem Namen Casa del Poniente. Und dann zum Beispiel das Château Marmont ist ja sozusagen das geografische Zentrum in Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz. Aber oft sind es eben fiktionale Hotels, die in der Literatur und im Film und auch in der Kunst auftauchen. Also von Vicky Baums Menschen im Hotel angefangen bis zum Overlook Hotel in
The Shining,
das ja zu einem absoluten Albtraumsystem wird und super klaustrophobisch.
Kommen wir von der Fiktion in die faktische Welt, wo Politik gemacht hat, eben auch in Hotels. In Deutschland ist es etwa das Hotel Petersberg bei Bonn, das auch öffentlich zur Verfügung steht, also für alle. Und vor allem Schloss Meseberg in Brandenburg, dem heutigen sogenannten Bundesgästehaus. Das Hotel hat für die Politik sicher mehr als eine rein praktische Funktion, oder?
Also ich würde schon sagen, es ist vor allem eine praktische Funktion. Denn bei aller Ungleichheit ist ein Hotel am Ende doch ein Haus mit vielen Zimmern, eine Unterkunft, die in kurzer zeitlicher Abfolge viele Menschen beherbergt und verköstigt. Und dann hat es Konferenzräume, in denen verhandelt werden kann. Es hat Kellerräume, die sich vielleicht als Luftschutzbunker eignen und es auch getan haben.
Aber es ist eine Art neutraler Boden, also weg
genau,
von den klassischen Regierungsgebäuden.
Genau. Das ist richtig. Es kann eben sowas wie ein neutraler Boden darstellen. Dann kann man vielleicht noch erzählen, es gibt Hotels, die sich in Krisenzeiten, also die ihre Funktion ändern. Das Hotel Lutetia in Paris zum Beispiel war ein Treffpunkt vieler Immigranten in den 30er Jahren, von Klaus und Heinrich Mann bis zu Leon Feuchtwanger und Max Horkheimer. Und dann wurde es zur Abwehr des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht und ab 1945 empfing es Überlebende der Konzentrationslager und wurde zur Sammelstelle der Deportierten. Dann 2018 eröffnete es nach einer jahrelangen Renovierung wieder und heute strahlt es wieder weiß und schön als Luxusbau an der Straßenecke in Paris.
Wir haben jetzt vor allem über die edlen, besonderen Häuser gesprochen. Es gibt seit Jahren aber den Trend zum preiswerten Hotel mit Standardeinrichtung und dem immer gleichen Design überall auf der Welt. Also alles schlicht, praktisch, erwartbar. Ist das ein Sinnbild für unseren Zeitgeist?
Das ist der eine Trend. Das sind die Kettenhotels, die es ja schon lange gibt. Und ich denke, das ist besonders für Geschäftsreisende interessant, die einfach wissen wollen, okay, ich komme jetzt hier und hier hin, das sieht da so und so aus. Aber es gibt eben auch den gegenläufigen Trend, dass man nämlich das Erlebnishotel oder Hotels mit historischer Vergangenheit großen Zulauf erleben. Also Hotels, die Geschichten erzählen. höre ich, dass das viel Zukunft hat, dieses Modell. Also eigentlich das genau gegenläufige Modell.
Und wo geht die Reise hin für die Hotels der Zukunft?
Auf der einen Seite gibt es natürlich den Trend zu immer mehr Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite zu immer mehr Technologisierung. Zum Beispiel beim Einchecken, dass da in einigen Hotels ist es auch schon so, dass da kein Personal mehr möglich ist. Allerdings ist das keine Sache für mich. Also ich gehe nach wie vor besonders gerne wegen der Menschen ins Hotel.
Ein altes Hotel ist eine Zeitmaschine. Schöne Bilder wie diese findet man im Buch Leben im Hotel. Es ist zur Reisezeit erschienen im Verlag zu Klampen. Danke für die kleine Reise durch die Hotelgeschichte, Marion Löndorff.
Vielen Dank.